Ja, wie bewerten Sie denn die jüngsten Äußerungen von Olaf Scholz?
Ja, es ist wirklich extrem bedauerlich, denn sie schaffen Verunsicherung, gehen in die völlig falsche Richtung. Ich denke, Scholz und Habeck wollen vermutlich punkten vor den Wirtschaftsverbänden jetzt schon im vorgezogenen Wahlkampf, aber damit wenden sie sich gegen die Menschenrechte, gegen die Umwelt und vor allem gegen die Rechteinhaberin. Ja, ein Aussetzen des Lieferkettengesetzes, ein völliger Schlag ins Gesicht der Betroffenen, die jetzt schon Beschwerde nach diesem Gesetz eingelegt haben und denen dann die Rechtsgrundlage einfach entzogen wäre. Aber ja, Scholz und Habeck stoßen damit ja nicht nur verantwortungsvolle Unternehmen vor den Kopf, sondern auch ihre eigenen Parteien, die sich eigentlich nach wie vor sehr für ein starkes Lieferkettengesetz und jetzt eine gute Umsetzung der europäischen Richtlinie einsetzen. Und dieses Hin und Her von Regierungsmitgliedern in Bezug auf beschlossene Gesetze ist einfach unverantwortlich. Sie sollten stattdessen klarstellen, dass sie sich für beschlossene Regelungen einsetzen und damit auch das Vertrauen in die demokratischen Prozesse stärken, statt mit diesem EU-Bashing dann auch noch die Politikverdrossenheit weiter zu befördern. So. Abgesehen davon, dass ja die Bundesregierung bestehende Gesetze nicht einfach aussetzen kann. Der Gesetzgeber ist der Bundestag und auch eine EU-Richtlinie kann nicht einfach ignoriert werden.
Von der sogenannten Arbeitgeberseite kommt ja stets der Vorwurf, dass alles sei viel zu bürokratisch. Jetzt sind Lieferketten teilweise ja recht lang. Ist es da nicht tatsächlich schwer, über jeden Schritt Bescheid zu wissen?
Gerade bei Unternehmen, wo die Lieferketten sehr komplex sind, ist das sicherlich am Anfang eine Herausforderung. Andererseits ist jetzt ja schon lange klar, dass dieses Gesetz kommen würde und dass die EU-Richtlinie kommt. Und es hat letztendlich auch für Unternehmen einen Vorteil, ihre Lieferketten zu kennen. Also spätestens seit Corona haben wir gesehen, wie anfällig Lieferketten sind. Genau, und wenn Unternehmen die kennen, können sie überlegen, ob es überhaupt sinnvoll ist, manche Vorprodukte sich mal um den Globus zu schippern oder ob sie auch Produktionsstandorte vielleicht diversifizieren wollen. Und man muss ja mal sehen, worum es bei Bürokratie eigentlich geht. Also die Berichtspflichten, die haben ja einen Zweck, nämlich den Menschenrechte, Umwelt und Klima zu schützen. Und ja, unsere Erfahrung ist, dass viele Unternehmen das tatsächlich erst ernsthaft anfangen, sich darum zu kümmern, wenn sie berichten müssen und wenn es Folgen für sie hat, dass sie das nicht tun. Und die Unternehmen, die sich um ihre Risiken kümmern, die schaffen dann auch den Bericht darüber. Also der zentrale Aspekt des Gesetzes ist ja, eine Risikoanalyse zu machen und dann sich um die schwerwiegendsten Risiken zu kümmern. Und wie gesagt, dann kann man auch darüber berichten. Und die ganze Nachhaltigkeitsberichterstattung, die ist im Vergleich zur Finanzberichterstattung immer noch viel weniger aufwendig. Und letztendlich würde ja auch niemand darauf verzichten wollen, dass Unternehmen über ihre Finanzlage berichten wollen. Und genauso sollte es auch eine Selbstverständlichkeit sein, sich also über die menschenrechtlichen und umweltbezogenen Auswirkungen zu berichten.
Also das Ganze keine Überforderung für die Unternehmen?
Ja, es wird teilweise werden diese Berichtspflichten auch ja nicht ganz unabsichtlich fehlinterpretiert. Es ging ja auch durch die Presse, dass Zulieferer zugeschüttet werden mit umfangreichen Fragebögen zu allen möglichen Themen. Da hat aber selbst die deutsche Durchsetzungsbehörde für das Gesetz schon klargestellt, dass das nicht Sinn und Zweck des Gesetzes und der Berichte ist. Genau, das ist auch in der EU-Richtlinie nochmal deutlicher geregelt. Es geht um die wichtigen Risiken erstmal. Und klar, Berichterstattung bedeutet immer einen gewissen Aufwand. Aber wie gesagt, das einfache Weiterreichen an die kleinen Unternehmen ist eigentlich gesetzeswidrig und die großen Unternehmen, die können das dann auch schultern, gerade wenn sie sich schon irgendwie auf den Weg gemacht haben.
Wie gesagt, auch Wirtschaftsminister Habeck schießt immer wieder gegen das Lieferkettengesetz. Er wolle die Kettensäge anwerfen und das ganze Ding wegbolzen. Klingt geradezu martialisch. Was sagen Sie dazu, dass solche Äußerungen gerade von einem grünen Minister kommen?
Ja, wie gesagt, es ist irgendwie extrem bedauerlich. Also er hat es dann ja auch klargestellt, dass es eben vor allem um Vereinfachung der Berichtspflichten geht. Und da sind wir natürlich d'accord, dass es keine doppelten Berichtspflichten geben sollte. Aber die Sorgfaltspflichten, die sind einfach ein ganz wichtiges Instrument für die Menschenrechte in den Lieferketten, aber auch für den Klimaschutz. Das EU-Gesetz, das wird ja Unternehmen auch verpflichten, einen Klimaplan aufzustellen, wie sie mit den Paris-Zielen zum Klimaschutz in Einklang zu kommen gedenken. Das ist ein urgrünes Thema und natürlich ganz, ganz wichtig angesichts des Klimawandels.
Seit Anfang 23 gilt das Gesetz. Sie haben gesagt, es gibt wohl schon auch Klagen anlässlich des Gesetzes, also die sich auf das Gesetz beziehen von ArbeiterInnen. Was sind bisher die Erfahrungen der Initiative Lieferkettengesetz seit der Gültigkeit des Gesetzes?
Ja, also für eine umfassende Bilanz ist es natürlich immer noch zu früh, aber es gibt viele Einzelfälle, an denen wir die positive Wirkung des Gesetzes schon merken. Der Lkw-Streit von Gräfenhausen ist vielleicht einigen noch im Bewusstsein. Da hat auch das Lieferkettengesetz dazu beigetragen, dass es Lohnnachzahlungen für die Lkw-Fahrer gab. Aber auch PlantagenarbeiterInnen in Ecuador und Costa Rica sind ein Beispiel, wo sich die Situation geändert hat. Also Aldi und Lidl waren letztes Jahr erstmalig bereit, sich mit Gewerkschaften zusammenzusetzen und mit ihnen und den Zulieferern über geeignete Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen zu verhandeln. Also es geht dabei um faire Löhne, es geht um Arbeitszeiten, aber auch Pestizideinsatz auf den Plantagen und damit Gesundheitsschutz. Diese Missstände, die waren ja alle seit Jahren bekannt, aber erst durch das Gesetz war dann die Bereitschaft bei den Unternehmen auch da, sich ernsthaft mit den Betroffenen zusammenzusetzen. Und insgesamt stellen wir fest, dass gerade Vorstände, UnternehmensjuristInnen die Menschenrechte in der Lieferkette jetzt viel ernster nehmen. Das stärkt dann auch in den Unternehmen diejenigen, die sich eigentlich für Nachhaltigkeit einsetzen wollen, aber oft von ihren Leitungen ausgebremst wurden. Ja, insofern ist es auch nur von Vorteil, dass es jetzt eine europäische Regelung gibt und damit insgesamt mehr Unternehmen sich um ihre Lieferketten kümmern müssen.
Dazu passt.
Wie gesagt, es hat sich was geändert, seit es nicht nur Versprechungen von Unternehmen gibt, sondern es wirklich ein Gesetz ist.
Dazu passend vielleicht auch eine Äußerung von Herbert Diess, ehemaliger CEO von VW, auf Nachfrage eines BBC-Journalisten äußerte der von Umerziehungslagern und Sklavenarbeit in der chinesischen Provinz Xinjiang, wo VW seine Fabrik betreibt, nichts zu wissen. Wie beurteilen Sie denn solches Unwissen?
Die Zustände sind jetzt ja schon lange bekannt und in den Medien. Und natürlich ist es in China mit diesem staatsverordneten Zwangsarbeitssystem nicht einfach, dagegen aktiv zu werden, aber im Zweifelsfall muss man dann einfach auch die Konsequenz ziehen und von dort weggehen. Und jetzt einfach sich auf Nichtwissen zurückzuziehen, es ist nicht nachvollziehbar, wie man das heutzutage noch machen kann, muss ich ehrlich sagen.
Wenn jetzt mehr Transparenz in die Lieferketten kommt, kann das auch gemeinsame Organisierung von ArbeiterInnen entlang der Lieferkette ermöglichen? Gibt es da schon Beispiele?
Das ist mir weniger bekannt. Ja, man muss auch sagen, dass dieses wirklich konkrete Zulieferer zu benennen, es auf Unternehmensseite nach wie vor einen ganz starken Widerstand dagegen gibt. Leider, das wäre eigentlich genau das, was es auch bräuchte, um wirklich gut zuordnen zu können, von wo Produkte kommen und welche Unternehmen in Deutschland und Europa dann auch ansprechbar sind, wenn man Missstände in den Produktionsländern feststellt. Da bleibt noch viel zu tun, aber es wäre natürlich sinnvoll, wenn sich sowohl Betroffene zusammenschließen, aber auch Unternehmen in diesem Bereich aus der Konkurrenz rausgehen und sich zusammenschließen und gucken, wie sie wirklich gemeinsam die Situation in den Ländern verbessern können.
Abschließend, das nationale Lieferkettengesetz gilt jetzt seit Januar 2023. Im April wurde jetzt das EU-Lieferkettengesetz verabschiedet. Die Länder haben aber 2 Jahre Zeit für die Umsetzung. Was bedeuten denn nun die Aussagen von Scholz und Habeck für die Zukunft des Lieferkettengesetzes in Deutschland?
Also wir gehen dabei, dass es bei dem eigentlich bekannten Fahrplan bleibt, dass gerade das Arbeitsministerium, aber dann auch in Abstimmung mit den anderen Ministerien gerade sehr, sehr intensiv daran arbeitet, wie das deutsche Gesetz geändert wird, damit es dann die EU-Regelungen integriert und daran angepasst wird. Wir gehen davon aus, dass da noch vor Jahresende der Vorschlag vorliegt und dann gibt es eine Verbändeanhörung, dann muss das ja auch in den Bundestag und dass dann hoffentlich die Ankündigungen stimmen, die ja auch gemacht wurden, dass noch in dieser Legislaturperiode das Umsetzungsgesetz für die EU-Richtlinie steht. Und damit dann auch Klarheit geschaffen ist, wie das Lieferkettengesetz künftig ausgestaltet ist, um europarechtskonform zu sein.
Wir sind gespannt. Soweit Heike Drillisch von der Initiative Lieferkettengesetz. Wir haben mit ihr gesprochen rund um die aktuellen Diskussionen zum Lieferkettengesetz. Und mehr Infos dazu auch auf der Seite der Initiative unter lieferkettengesetz.de.